letzten Folge befassten wir uns mit den vier Grundpfeilern der existenziellen Psychotherapie, den vier Grundthemen des Menschen: Tod, Isolation, Sinnhaftigkeit und Freiheit. Wir befassten uns auch mit Irving Yalom, dem weltbekannten Autor und Psychoanalytiker, der die existenzielle Psychotherapie und diese vier Kategorien bedeutend prägte. Für ihn war gerade die Dimension des Todes von sehr großer persönlicher Bedeutung und sie prägte seine Arbeit und tut es bis heute. Aus diesem Grund und weil mir dieses Thema auch ein Anliegen ist, möchte ich heute gemeinsam mit euch hier noch einmal einsteigen und mit euch über den Tod sprechen. Genauer allerdings darüber, wie uns der Tod das Leben lehrt. Sowohl im Alltag als auch in der Psychotherapie. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 38. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema, wie uns der Tod das Leben lehrt. Und inspiriert durch Yalom, der ja auch nie davor zurückschreckte, Persönliches von sich zu teilen, möchte auch ich heute etwas Persönliches mit euch teilen. Nämlich meine eigene Begegnung mit dem Tod, die noch gar nicht so lange her ist, und einen meiner Träume, in dem es, wie ich glaube, auch um den Tod geht. Aber um den Blick auch nochmal zu erweitern, möchte ich heute nicht nur bei Yalom verweilen, sondern auch noch andere Psychoanalytiker anschauen und gucken, was diese zum Thema Tod und Lebendigkeit gesagt haben. In direkter Anknüpfung an die letzte Folge möchte ich aber zunächst doch erstmal mit den Worten beginnen, mit denen Irving Yalom sein Kapitel zum Tod im Buch Der Panama-Hut beginnt. Unter der Oberfläche lauert immer die Angst vor dem Tod. Sie verfolgt uns unser Leben lang. Und wir bauen Abwehrmechanismen auf, die oft auf Verleugnung basieren, um mit diesem Bewusstsein des Todes besser fertig zu werden. Aber wir können ihn nicht aus unserem Kopf verbannen. Er bahnt sich seinen Weg in unsere Fantasien und Träume. In jedem Albtraum ist er gegenwärtig. Schon als Kind haben wir uns mit dem Tod beschäftigt und es ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Entwicklung, die Furcht vor der Vergänglichkeit zu bewältigen. Irving Yalom ermahnt, dass die Verleugnung des Todes den Eindruck schafft, dass er zu schrecklich sei, um darüber sprechen zu können. Ebenso, dass es ohne den Tod keine Lebendigkeit geben kann, auch nicht in der Psychotherapie. Als Beispiel hierfür führt er Dickens eine Weihnachtsgeschichte an, in der der Protagonist Scrooge nicht wegen des festlichen Frohsinns ein neuer Mensch wird, sondern weil er mit seinem eigenen Tod konfrontiert wird. Wieso ist das so? Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung bemerkte, dass die Begrenztheit unseres Lebens einen Rahmen der Bedeutsamkeit schafft. Die Akzeptanz dieser Begrenztheit ist der Gegenpol zur infantilen Vorstellung von Grenzenlosigkeit, die wir bei narzisstischen Störungen finden. Wie zerstörerisch diese fantasierte Grenzenlosigkeit bzw. die Verleugnung unserer Grenzen und der Realität ist, sehen wir in der Verkennung, dass unsere Erde unendliche Ressourcen bereithält im Kontext des Klimawandels. Yalom selbst arbeitete mit tödlich erkrankten Krebspatienten und machte die eindrucksvolle Erfahrung, dass diese durch das unmittelbare Erleben ihrer Begrenztheit aufblühten. Sie kümmerten sich um ihre Beziehung, versuchten alte Konflikte beizulegen und vermehrt die eigenen Erfahrungen mit der jüngeren Generation sowie dem eigenen Umfeld zu teilen. Einige seien sogar co-therapeutisch tätig geworden. Ich möchte noch ein Beispiel anführen, von dem Yalom erzählt. Er bezieht sich auf den deutschen Philosophen Martin Heidegger, der zwischen der Alltagsseinsweise, und der ontologischen Seinsweise unterschied. In der Alltagsseinsweise seien wir gefangen und abgelenkt von den materiellen Dingen um uns herum, verwundert, wie die Dinge in der Welt sind. In der ontologischen Seinsweise seien wir auf das Sein an sich konzentriert, verwundert, dass die Dinge in der Welt sind. In dieser Seinsweise seien wir bereit für persönliche Veränderung, da frei von Ablenkung. Es seien Grenzerfahrungen, die uns von der alltäglichen in die ontologische Seinsweise bringen und keine so sehr wie die Konfrontation mit dem eigenen Tod. Dies inspirierte auch Yalom, der in seinem Leben oft mit dem Tod und seiner Angst davor konfrontiert wurde. Ich möchte an dieser Stelle eine meiner eigenen Erfahrungen mit dem Tod teilen. In 2025 geriet ich in einen Fahrradunfall, der für mich um ein Haar tödlich ausgegangen wäre. Ein Metallspieß hatte sich in meine Brust gebohrt und war zu meinem Glück kurz vor der Lunge zum Stehen gekommen. Vor und nach dem Krankenhaus und der Gewissheit, dass ich überleben würde, waren meine Gedanken bei meiner Familie und vor allem bei meiner Tochter. Ich hatte große Angst, was mein Tod mit ihnen machen würde. Es wäre zu früh gewesen. Sie zu verlieren, war für mich der deutlich schlimmere Gedanke, als mein eigenes Leben zu verlieren. Es fällt mir schwer zu sagen, auf welche Art mich diese Erfahrung geprägt hat. Ich denke, dass sich meine Bewertung von dem, was wichtig ist, verändert hat. Noch mehr als früher nehme ich die gemeinsame Zeit mit meiner Familie und die bewusste Freude über unsere Gesundheit als großes Glück wahr. In Gesprächen über das Altern, Markern wie Geburtstagen, Auszügen, einem neuen Job oder Lebenskapiteln, über bedeutsame Einschnitte, Unfälle, Klassentreffen etc. steckt immer auch die Perspektive der Endlichkeit des eigenen Lebens. Als Gegenpol zum Leben ist der Tod eben auch stets ein Teil der Lebendigkeit. Yalom stellt fest, dass Gedanken über den Tod zum Beispiel oft im Deckmantel der Sexualität auftauchen. Sex sei laut ihm der große Todesneutralisierer, die vitale Antithese. Bei todkranken Krebspatienten sei zum Beispiel gesteigerte sexuelle Lust dokumentiert worden. Und der französische Ausdruck für Orgasmus ist La Petite Mort, zu Deutsch der kleine Tod. Das einsame Ich verschmilzt im Wir und beseitigt den Schmerz des Getrenntseins. Ebenso, wenn wir uns verlieben. Und wo wir gerade bei Frankreich sind, und auch um nicht nur bei Yalom zu bleiben, der französische Psychoanalytiker Michel-Émile de Musson prägte den Ausdruck der Todesarbeit. Damit beschrieb Musson ein tiefes Erleben mit erhöhter Schöpfungskraft, welches eine Person im Angesicht ihres eigenen Todes in sich entdecken kann. Er glaubte zudem, dass es die letzte Entwicklungsaufgabe des Menschen sei, diesen Gefühlszustand zum finalen Zeitpunkt des Lebens in das eigene Sein zu integrieren. Der englische Psychoanalytiker Donald Winnicott sprach etwas Ähnliches in seinem Wunsch an, wenn er davon sprach, er wolle beim Sterben lebendig sein. Diese Schöpfungskraft findet sich auch im Endstadium einer Psychoanalyse, in der die Sitzungen mit nahendem Ende intensiver werden. Die Menge an Zeit, um das zu tun, was noch getan werden muss, schrumpft zunehmend. Die Dringlichkeit und die Arbeit, die jetzt getan wird, muss aber auch in den Gesamtkontext des psychoanalytischen Prozesses integriert werden. So wie de Musson es mit dem Begriff der Todesarbeit beschreibt. Diesen spannenden Gedanken finden wir an einer Vielzahl von Stellen wieder. Der Psychoanalytiker Erik Erikson beschreibt in seinen weltbekannten 8 Entwicklungsphasen des Menschen die letzte Phase im hohen Erwachsenenalter als durch den Konflikt um Ich-Integrität versus Verzweiflung geprägt. Und meint damit, dass wir Rückblick auf das Leben halten, entweder mit Zufriedenheit oder mit Bedauern. Und dass es zu dieser Integrität gehört, einen Umgang mit dem Tod gefunden zu haben. Dazu wiederum gehört, Eigenes an jüngere Generationen weiterzugeben. Dies könnten wir auch so verstehen, als ein Stück weit auch nach dem Tod lebendig zu bleiben. In einer gelingenden Auseinandersetzung mit dem Tod stecken also sowohl Schaffenskraft als auch Lebendigkeit. Und hier finden wir wieder zurück zu Yalom. Nicht nur beschreibt er dasselbe, sondern spricht auch davon, dass der beste Umgang mit der Angst vor dem Tod ein Leben sei, welches man möglichst wenig bereut. Leben und Tod also als Gegensatzpaar, welches stets zusammenhängt. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Jung sprach ebenso davon, dass wenn ein Pol in uns ist, ist es auch immer der andere. Wenn wir Liebe für jemanden empfinden, wird es immer auch einen zumindest kleinen Teil an Zorn, Hass oder Ablehnung für diese Person in uns geben. Es sei unsere Entwicklungsaufgabe, diesen Gegenpol, der oftmals ins Unbewusste verdrängt wird, bewusst zu machen und zu integrieren. Gelingt uns das nicht, wird sich dieser innere Anteil auf anderen, möglicherweise zerstörerischen Wegen Ausdruck verschaffen. Oder wie Yalom es sagen würde, uns in unserer Entwicklung blockieren. Bezogen auf den Tod bemerkte Jung, dass seine Träume und die seiner Patienten sich in den letzten Jahren des Lebens veränderten und sich das Unbewusste immer mehr auf den Tod vorzubereiten schien. Das Thema schien sich immer mehr zu zeigen, was Jung als etwas sehr Natürliches interpretierte. Das Unbewusste bereitet sich darauf vor, den Körper zurückzulassen, wie Jung es sah. Die Entwicklungsaufgabe sei nach Jung, sich mit dieser aufkommenden Realität auseinanderzusetzen und möglichst viel Wachstum anzustreben. Dazu dürfe man den Tod weder zu sehr fürchten, noch sich zu sehr darauf fokussieren. Der Tod solle als Ziellinie eines gut gelebten Lebens gesehen werden. Diese Äußerungen unterstreichen, was wir bisher schon gehört haben. Aber wie sieht ein gut gelebtes Leben aus? Jung sprach hier davon, dass sich unser unbewusstes Selbst mit unserem bewussten Ego ausreichend gut verbinden muss und wir dadurch unseren Sinn im Leben finden, also zu unserem wahren Selbst finden. Die Verleugnung des Endes ist gleichbedeutend mit der Versagung eines erfüllten Lebens. Sich im hohen Alter dem Ende zu widersetzen, führt auch dazu, nicht mehr zu leben. Deshalb werden viele alte Menschen unbeweglich und starr, verankert in der Vergangenheit, aber nicht in der Gegenwart. In altertümlichen Kulturen finden wir mehr Akzeptanz und Integration vom Tod. Dort, wo die wissenschaftlichen Mittel fehlen, das Leben zu verlängern, muss der Tod akzeptiert werden. Das ist die Kehrseite unseres Fortschritts. Wir fühlen uns meist bedrohter von den Dingen, die wir nicht kontrollieren können, weil wir es gewohnt sind, so viel zu verstehen und zu beherrschen. In der Natur führt der Tod zu neuem Leben. Eine Pflanze erwächst, blüht und sät sich wieder aus, wenn sie stirbt. Sie dient vielleicht als Futter für Tiere und verbreitet sich dann wieder durch deren Ausscheidung. Diese Sichtweise eines natürlichen Zyklus von Leben und Tod findet sich auch in unseren Religionen, so zum Beispiel im Christentum. In Mythen von Wiedergeburt und einem Leben nach dem Tod drückt sich diese Verbindung zur Natur aus und dass der Tod eben auch etwas Natürliches, in uns Verankertes und für unsere Entwicklung Notwendiges ist. Natürlich auch unsere Angst davor. Dieser Angst begegnen wir früh im Leben. Das Kind erlebt das Konzept von Tod und Endlichkeit zum ersten Mal, wenn jemand nahes weggeht. Nicht zwangsläufig stirbt, aber eben nicht mehr da ist. Der Verlust des Objektes wird in dem Sinne die erste Erfahrung mit dem Tod, dass jemand Wichtiges verschwindet ohne dass das Kind etwas dagegen tun kann. Verlassen werden ist für das kleine Kind wie zu sterben. Das ist erstmal auch normal. Die pathologische Ausprägung sehen wir an Kindern, die traumatische Vernachlässigung erleben. Ohne emotionalen Halt und Versorgung durch unser Umfeld können wir als Kind nicht überleben. Und selbst wenn wir körperlich überleben, geht dies nicht selten auf Kosten des inneren Überlebens. Verlustangst ist deshalb mit Todesangst verbunden. Wenn wir also lebendig sein wollen, müssen wir den Gegenpol, den Tod, ebenso in uns lebendig halten. Und nochmal mit Winnicott gesprochen, in der Therapie geht es darum, die Angst vor dem Tod und der Auflösung zu verringern, indem man dem Patienten erlaubt, die Angst, das Nichts und die Endlichkeit im sicheren Rahmen der therapeutischen Beziehung zu erleben und zu integrieren, um so ein robustes Selbst zu entwickeln. An dieser Stelle merken wir schon, dass wenn es um Psychotherapie geht, der oder die Therapeutin diese Aufgabe der Integration selbst erstmal für sich meistern muss, um dann das Gleiche mit seinem Patienten tun zu können. Oder zumindest gut genug meistern, um nochmal bei Winnicott zu bleiben. Der Tod, der in dem Sinne auch immer die Zukunft darstellt, dass er noch nicht erfahren wurde, aber unausweichlich ist, bleibt trotz aller Auseinandersetzungen etwas letztlich Unbekanntes, etwas Unheimliches. Da wir ihn erleben müssten, um ihm Gestalt zu geben und ihn somit vertraut zu machen, müssten wir also sterben, ohne dabei zu sterben. Wir alle haben den Drang in uns, dem Unheimlichen zu entfliehen. Etwas Gestaltlosem ausgeliefert zu sein, macht große Angst. Der Psychoanalytiker Michael Parsons formuliert es in Anlehnung an Hamlet so: Wenn Unabhängigkeit bedeutet, die innere Freiheit zu besitzen, das eigene Heim zu verlassen und in die Fremde zu ziehen, dann möchten wir dies im Wissen tun, dass es weiterhin ein Zuhause gibt, wo wir willkommen sein werden und dass wir selbst in der Lage sind, nach Hause zurückzukehren. Der Tod aber ist das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt. Durch die Auseinandersetzung mit dem Tod ist es aber möglich, die unüberbrückbare Kluft zumindest zu verringern, so wie Jalom es bei der Kluft zwischen zwei Menschen beschreibt. Letztlich bleibt man getrennt voneinander, aber dennoch können wir uns nahe kommen. Die Annäherung an den Tod kann unterschiedlich aussehen. Wir können uns über ihn und unsere Gedanken und Gefühle dazu unterhalten. Wir können, wie Jalom es tat, mit Menschen in Beziehung treten, die kurz vor dem Tod stehen. Wir können sachlich über ihn reden und ihn somit als natürliche Gegebenheit anerkennen, ihn normalisieren. Auch dies tat Jalom in seinen Gesprächen mit seinen Patienten. Und natürlich können wir unsere Träume betrachten, um zu sehen, wohin uns unser Unbewusstes in dieser Auseinandersetzung führt. Wie Parsons es sagt, müssen wir imstande sein, den Tod zu träumen. Diese Beispiele bedingen sich dabei gegenseitig. Sprechen wir zum Beispiel mehr über den Tod oder lesen wir mehr zu dem Thema, kann es sein, dass sich innerlich mehr Raum ergibt, der sich in Träumen ausdrückt. Hierzu nun, wie angekündigt, mein eigener Traum, den ich zu einer Zeit träumte, als ich mich ebenso durch das Lesen von Jaloms Werken mit dem Tod befasste. Ich verstehe den Traum als Ausdruck der Reise durch das Leben zum Tod. Ich laufe eine bekannte und sehr friedliche Straße entlang. Es ist sehr schön, dörflich und in der Natur. Ich weiß, ich bin in der Gegend meiner Großeltern und will zu ihrem Haus. Erst gehe ich langsam, dann fängt es an zu regnen und ich laufe schneller. Ich komme so mühelos voran, dass es mir selber auffällt und mich erfreut. Der Regen stört mich nicht. Ich habe meine Jacke dabei, die ich anziehen kann und die eine Kapuze hat. Es ist meine vertraute schwarze Lederjacke, die ich mir mal auf einem Festival gekauft habe und die mich seit vielen Jahren schon treu begleitet. Außerdem weiß ich, dass ich bald am Haus meiner Großeltern bin. Es ist nicht mehr weit. Ich suche den Weg und schaue dabei über ein weites Feld. Ich bin noch nicht da. Irgendwie muss ich noch weiter. Aber an einer Stelle muss ich nach rechts abbiegen und eine andere Straße nehmen. Aber wo war das noch gleich? War ich schon vorbei oder sollte die Abzweigung noch kommen? Ein Auto überholt mich. Es ist ein roter Lieferwagen. Ich laufe weiter. Die Straße geht weiter nur geradeaus. Es gab Möglichkeiten abzubiegen, aber die hätten in die falsche Richtung geführt. Also gehe ich weiter und sehe, wie sich vor mir ein zunehmend grauer und nebliger alter Dorfkern offenbart. Ich sehe einen alten Kirchturm, der vielmehr einem Burgturm gleicht. Die Zeit dort verläuft langsamer. Ich weiß, dass alles dort immer farbloser wird und dem Stillstand entgegengeht. Das macht mir keine Angst, aber eigentlich will ich da gerade gar nicht hin. Ich will doch zum Haus meiner Großeltern. Dann erwache ich aus dem Traum, durch Kirchturmglocken geweckt, die draußen hörbar sind. Ich frage mich, ob die wohl auch während des Schlafes geläutet haben und meinen Traum beeinflusst haben könnten. Was fällt mir nun dazu ein? Der Traum ist voller Symbole, die aber erstaunlich wenig abstrakt wirken. Er begleitet den Traum ein Gefühl von Ruhe und Klarheit. Ich erinnere, dass der Traum unter freiem Himmel spielte. Das Haus meiner Großeltern ist ganz klar das Haus meiner Kindheit. Das Dorf war alt und farblos, stillstehend. Ich assoziiere damit den Tod, auf den ich mich zunehmend hinbewege. Ich laufe schnell und ohne Probleme. Ich habe Spaß dabei. Und auch auf den Regen bin ich gut vorbereitet durch meine vertraute Lederjacke. Das gibt mir Hoffnung und Vertrauen. Ich fühle mich vital und kräftig, merke Sicherheit. Ich freue mich, dass ich so gut vorbereitet bin. Es wirkt, als wäre ich auf dem Lebensweg gut ausgestattet und kann mich um mich kümmern. Dazu fallen mir vertraute Beziehungen und schöne Erlebnisse ein, die mir Halt geben. Das genieße ich. Ich kann zu meiner Kindheit aber nicht zurückkehren, versuche es aber irgendwie, zumindest zu Besuch. Im Traum erreiche ich das Haus meiner Großeltern nicht. Vielleicht, jetzt so im Nachhinein, frage ich mich, ob das Haus meiner Großeltern gleichzeitig aber auch für das Alter steht. Es sind immer meine Großeltern. Ebenso wie den Dorfkern komme ich dort nicht an. Mit anderen Worten, ich bin noch nicht tot. Ich bin aber auch nicht mehr in der Kindheit. Ich bin auf dem Weg durch das Leben. Und zumindest in diesem Moment habe ich das Gefühl, dass der Weg auch ein guter ist. Im Traum macht mir die Perspektive des Todes, auch wenn ich sie klar vor mir sehe, keine Angst. Auch wenn ich dort nicht hin will. Mich beschäftigt trotzdem das Thema Älterwerden sehr viel. Und die Veränderung, das Verstreichen der alten Zeiten und früheren Lebensabschnitte. Es gibt immer noch andere Wege, die ich einschlagen könnte, aber das will ich eigentlich gar nicht. Diese anderen Möglichkeiten zeigen sich im Traum, denke ich, durch die Abzweigung. Sie sind interessant und verlockend, aber ich möchte sie nicht gehen. Ich bin zufrieden auf dem Weg, auf dem ich bin. Der Weg fühlt sich passend an. Aber was hat es mit dem roten Lieferwagen auf sich? Er überholt mich. Ich erinnere, dass uns ebenfalls solch ein Lieferwagen überholte, als ich am Vortag des Traumes mit meiner Tochter nach der Kita nach Hause ging. Mir fällt ein, dass auf diesem Weg auch ein Friedhof liegt. Das fällt mir auf, da Kita und Friedhof erneut das Gegensatzpaar von Kindheit und Tod, von Anfang und Ende darstellen. Was fällt mir noch ein? Ein Lieferwagen hilft beim Umzug, etwa in eine neue Wohnung oder in ein neues Lebenskapitel. Vielleicht geht es hier auch um das Thema Veränderung. Der Lieferwagen überholt mich und fährt voraus. Vielleicht also geht es um Veränderungen, die noch in der Zukunft liegen. Ebenso fällt mir ein, dass es in einem damals oft gelesenen Kinderbuch um ein rotes Feuerwehrauto geht, welches diesem Lieferwagen sehr ähnlich sah. Also auch hier wieder die Parallele zum Kind, zum Anfang des Lebens. Alle meine Assoziationen gehen in Richtung junges Leben und altes Leben. Das fühlt sich passend an und erfüllt mich mit einem gewissen melancholischen Gefühl, einer Art Trauer, aber nicht ganz unangenehm. Es ist ein Gefühl des Loslassens und der Akzeptanz. So stelle ich mir inneren Frieden vor. An dieser Stelle bin ich froh über diese Feststellung, bin froh, dass mir dieses Gefühl zuteil wird. Und weiß aber auch, wie selten das der Fall ist. Umso mehr bin ich froh darüber, dass es mir zumindest in diesem Moment gelungen ist, diesen inneren Frieden zu erleben. Diese Zufriedenheit. Ob unsere Träume vom Tod quälend oder beruhigend sind, hängt davon ab, wie weit es uns gelungen ist, den Tod in unser bewusstes Selbst zu integrieren. Unser Unbewusstes scheint sehr wohl um unsere Endlichkeit zu wissen und will uns darauf vorbereiten. Das können wir unseren Träumen mitnehmen. Wann wir unseren Tod konfrontieren, beeinflusst ebenfalls ausschlaggebend, welche Beziehung wir zu ihm haben. Sind wir alt und krank, erleben wir den Tod vielleicht als Erlösung. Der Tod kommt zum richtigen Zeitpunkt. Sind wir jung und vielleicht tödlich erkrankt oder denken an den Tod unserer Kinder oder eines suizidalen Jugendlichen, erleben wir den Tod vielleicht als furchtbares Monster. Der Tod kommt zu früh. Unsere Psyche ist noch nicht bereit. Lebendig zu sein heißt, schöpferisch zu sein. Um schöpferisch sein zu können, müssen wir offen sein für das, was unheimlich und fremd ist. So wie mir dieser Traum dieses angenehme Gefühl gab und diese Geschichte, die ich heute mit euch teile, kann uns diese Auseinandersetzung zu viel Kreativität führen. Wie Parsons das sagt, und da würden ihm Winnicott, Jung, de Musson und Yalom zustimmen, da der Tod zutiefst unheimlich ist, bedeutet schöpferisch lebendig zu sein deshalb, in der Fantasie für den Tod offen zu bleiben. Nicht nur als Tatsache, die uns bekannt ist, sondern als eine Erfahrung, die wir unvermeidlicherweise machen werden. Dem Tod zu gestatten oder ihn dazu einzuladen, in unsere Erfahrung einzutreten, während er, wie wir hoffen, noch weit weg ist, scheint vielleicht ein düsterer Gedanke zu sein. Und doch bringe ich ihn vor, als notwendige Bedingung dafür, dass schöpferische Energie in einem Leben strahlen kann. Oder zum Schluss nochmal mit den Worten Yaloms: Die Physikalität des Todes vernichtet uns zwar, aber der Gedanke an den Tod kann uns retten. Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so wie es auch mir Spaß gemacht hat, die heutige Folge aufzunehmen. Und ich freue mich darauf, euch auch wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Lasst mir gerne euer Feedback da, wie immer unter hohefreud-podcast auf Instagram. Abonniert gerne den Newsletter, wenn ihr mögt. um bei allen Dingen, die hoch erfreut betreffen, auf dem Laufenden zu bleiben. Und bewertet die Folge gern dort, wo ihr sie hört, denn wie immer hilft all das dem Podcast beim Wachsen. In diesem Sinne nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.